Wasserdialoge. Quellen der Regeneration. Der Podcast, der verbindet. Heute mit Marlies Brettenthaler-Heckel, theologisch spirituelle Leitung Haus der Stille. Ja, herzlich willkommen, Marlies Brettenthaler-Heckel.
Dankeschön, bin gern da, Ines. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, wir starten heute einen Wasserdialog. Und da freue ich mich sehr und möchte gleich mit der ersten Frage beginnen, weil das ist für mich die Essenz. Wasser. Was bedeutet Wasser für dich?
Ja, das war ja, wie du mich eingeladen hast, schon eine spannende Frage, warum gerade Wasser? Aber das hat eher mit dir zu tun, dass du diesen Aspekt sozusagen in deinem Leben, glaube ich, auch stark entdeckst und entdeckt hast. Das ist wichtig. Und ich habe festgestellt, wenn ich so an die Elemente denke, Luft, Feuer, Wasser, Erde, dann ist für mich auch das Wasser sozusagen das, was mich am meisten in meinem Leben schon begleitet hat oder was mir halt bewusst ist, wie wichtig es mir ist. Und es gibt ganz unterschiedliche Aspekte, aber das größte, umfassendste Wasser, das für mich Bedeutung hat, ist einfach das Meer. Das große, weite Meer. Und da bin ich auch biografisch gut verbunden, weil wir als Kinder die Möglichkeit hatten, mit unserer Familie jedes Jahr eine Woche am Meer zu verbringen. Das war der eine Urlaub mit meinem Papa, mit meiner Mama, mit meinen zwei Brüdern. Und das war ein kleines Fischerdorf in Kroatien. Es ist noch immer ein kleines Fischerdorf nach 50 Jahren. Da war nichts außer das Meer. Also es hat nicht einmal ein gescheites Geschäft gegeben, es hat kein Restaurant gegeben, gar nichts. Gell? Wir waren in einem Apartment und zwei wunderbare ruhige Strände in einer sehr ruhigen, größeren Bucht. Und dort bin ich mit diesem Wasser sozusagen erstmals, da bin ich voll eingetaucht. Da habe ich schwimmen gelernt, da habe ich einfach wunderbare Erinnerungen, auch familiär und dann auch immer mit größeren Gruppen. Wir haben dort auch Singwochen veranstaltet, also sind auch Chöre dann in dieses Fischerdorf gefahren. Und das Meer ist nach wie vor, muss ich ehrlich sagen, die jährliche Beruhigungsoase für mich. Also wenn ich nicht ans Meer komme, dann fehlt mir so dieses in dieses totale Vertrauen eintauchen eben. Für mich ist es so ein Untertauchen, sich einbetten in ein größeres Ganzes, was für mich durchaus auch eine sehr spirituelle Bedeutung hat. Also dieses Anvertrauen ins Wasser reinlegen und Vertrauen, dass das trägt. Und das habe ich dort irgendwie, ja, seit ich 5 bin, erlebe ich das jährlich, so gut es halt geht. Immer hat es nicht funktioniert.
Also du fährst nur immer regelmäßig dorthin?
Ja.
An den Ort?
Also wieder. Zwischen sind wir ja, ich habe 4 Kinder, zwischen sind wir halt kindgerechter nach Italien an den Sandstrand gefahren und dort, wo man halt irgendwie einfacher sich versorgen kann. Und seit 4 Jahren habe ich meinen Kindheitstraum wieder erweckt und bin jetzt mit meiner eigenen Familie dort gelandet. Es ist noch immer so schön, so einfach, so ruhig. Natürlich haben das auch andere inzwischen entdeckt, aber es hält sich in Grenzen sozusagen. Ja, und das ist nach wie vor unser Zufluchtspunkt eigentlich, ja. Genau.
Wow. Du hast jetzt mehrere Sachen erwähnt und du bist ja ein sehr vielseitiger Mensch, so wie ich das wahrnehme. Also du hast jetzt Chöre erwähnt, Musik erwähnt und auch die Theologie. Und das sind schon Bereiche in deinem Leben, die dich ausmachen, ja, wo du viel Zeit investierst und wahrscheinlich auch viel Liebe und Hingabe. Und würdest du sagen, dass das diese Zeit, die du dort verbracht hast als Kind, dich da auch geprägt hat in deinem Werdegang, also wirklich mit der Musik, mit der Theologie?
Ja, auf jeden Fall. Also der Grund, dass ich überhaupt dort mit dem Singen in Kontakt gekommen bin, das sind sicher meine Eltern. Mein Vater war Techniker, der ist leider vor 15 Jahren schon verstorben und hat aber vielleicht sogar dann gegen Ende seines Lebens mehr Zeit mit der Musik verbracht als mit der Technik oder hat versucht, seinen technischen Beruf immer mit musikalischem Engagement zu verbinden. Und mein Vater hat, ich bin in Graz geboren und wir sind dann relativ früh nach Dobel gezogen. Mhm. Und haben uns dort, also meine Eltern haben sich dort einfach in der Pfarre und in der Gemeinde eingebracht mit dem, was sie halt können haben. Mhm. Und das waren auch, also es war einerseits die Musik. Mein Vater hat seit er Jugendlicher ist Gitarre gespielt und gesungen, viel auch im kirchlichen Kontext. Und es gab dort dann einen Gesangsverein in Dobel, Gesangverein Dobel mit einer langen Geschichte und Tradition. Und mein Vater hat dann irgendwann die Chorleitung dort übernommen. Und so bin ich auch relativ früh dann zum Chorsingen gekommen. Meine Mutter war dort auch dabei. Die haben einen Kinderchor gegründet. Wir waren halt die Kinder, die da den Kern gebildet haben. Mhm. Wir drei. Und irgendwann habe ich dann selber auch begonnen zu dirigieren in diesem Chor. Habe den Chor dann von meinem Vater übernommen. Habe dann Ausbildungen gemacht. Und die Mama war die, die uns nach Dobel eine Musikschule organisiert hat. Also sie hat geschaut, dass wir gute Lehrer kriegen. Studierende aus Graz sind dann halt rausgefahren nach Dobel und so hat sich eine Musikschule gegründet dort, die dann später bekannte Volksmusikschule Strunz geworden ist. Also ich bin da eingebettet worden, in diese Musik. Und das ist auch, das hat mit Wasser zu tun, weil das ist so dieser Lebensstrom meiner Eltern, ist einfach da auf mich übergegangen und ich habe mich da hineingeworfen. Eigentlich so, dass ich meine Pubertät irgendwie ausgelassen habe, weil das war nicht etwas, wogegen ich revoltieren musste, sondern das war für mich was Wunderschönes, was meine Eltern da hingelegt haben, sozusagen als Flussbett. Und ich habe mich da reinlegen können und einfach mit Singen, Dirigieren, habe Querflöte, Hackbrett, Klavier, Blockflöte, Gitarre, ich habe einfach alles, was herum war, gelernt. Mhm. Und das prägt natürlich mein Leben nach wie vor, gell? Und dann nach der Matura, ich war in Graz in der Schule, im Akademischen, und habe dann entschieden, entweder Musik oder Theologie. Theologie deswegen, weil wir auch durch meine Eltern eigentlich in der Pfarre eine sehr gute Jugendgruppe hatten, die sich sehr intensiv mit Glauben beschäftigt hat, also sehr tiefgehend eigentlich. Mhm. Und diese zwei Leidenschaften waren dann irgendwie zur Auswahl nach der Matura. Zuerst wollte ich beides machen, Musik und Theologie studieren, habe dann so Klavier nachgeübt für die Aufnahmsprüfung und habe aber dann im ersten Jahr Theologie gemerkt, das passt gut, das wird mein Hauptfokus, Theologin zu werden. Und die Musik ist so wie bei meinem Vater eigentlich das riesengroße Hobby daneben, das ich fast gleichwertig praktiziere und auch natürlich in meinen beruflichen Kontexten immer sehr gut brauchen konnte. Mhm. Ja, dann habe ich Theologie studiert. Dann habe ich einen Mann kennengelernt, der Gott sei Dank auch singt, den Franz. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Wir sind dann nach Frankreich nach unserer Hochzeit und dort haben wir wieder einen Chor gegründet. Also wir waren 1,5 Jahre dort und haben dort gleich ein Ensemble gegründet, das habe ich dort geleitet. Wie wir dann nach Hause gekommen sind, unser erster Sohn auf die Welt gekommen ist, der Jakob. Haben wir auch wieder einen kleinen Chor gegründet. Also es war immer dort, wo wir waren, haben wir so für uns dieses Umfeld geschaffen, dass die Musik eigentlich das Durchgehende in meinem Leben ist. Gell? Mhm.
Ja. Und du hast ja jetzt ein paar Dinge erwähnt oder Werte vielleicht sogar, also Geborgenheit, Verbundenheit und auch, dass dich du da auf das so rein einlassen hast können, die einfach reinlegen hast können, egal was kommt, so voller Vertrauen. Mhm. Das ist wirklich, glaube ich, was sehr Besonderes, Prägendes, was man über so erleben kann, wie du das jetzt erklärt hast. Und was ich auch sehr interessant finde, eben diese Verbundenheit oder Verbindung zwischen Musik und Technik. Das hast du vorher erwähnt, so was das fasziniert mich immer. Also wie wir alle miteinander verbunden sind und was das eigentlich mit uns macht und was für ganzheitliche Geborgenheit das vermitteln kann, wenn man Dinge miteinander verbindet, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so ausschauen, als würden sie zusammengehören, aber eigentlich gehört das ja alles zusammen.
Oh, schon, ja. Merke ich auch bei meinen Kindern.
Ja.
Ja, also ich habe 4 Kinder zwischen 24 und 16, 2 Buben, 2 Mädchen. Und überall, wo mathematisches Talent da ist, ist auch eine Leidenschaft zur Musik spürbar. Also das hängt wirklich zusammen. Es hat ja auch Mathematik und Rhythmus und Ordnung, das hat ja alles was miteinander zu tun. Ja? Mhm. Und also meine drittgeborene Tochter, die legt sich auch in diesen Fluss und fließt da mit, singt in verschiedensten Chören und spielt viele Instrumente. Und die hat auch sozusagen diese mathematische Begabung, auch mit diesen vielen Interessen. Und ist jetzt auch gerade an dem Punkt, wo sie sich entscheiden muss, hat gerade die Matura gemacht, geht es jetzt professionell in der Musik hauptsächlich weiter oder macht sie was anderes dazu oder kombiniert, also oder macht sie nur was anderes? Also ich kenne diesen Punkt, an dem war ich auch.
Ja. Mhm. Ja, und es hat da, also wir haben jetzt schon die Elemente erwähnt und es sind natürlich alle Elemente essentiell und da liegt jetzt der Fokus am Wasser, aber mir kommt schon vor, es ist also ein geerdeter Anteil in dir durch diesen technischen Zugang, der das dann auch möglich macht, dass man sich so geborgen fühlt, auch in diesem Strom, weil man immer wieder weiß, man kann Erden andocken.
Ja.
Ja. Und man hat dann halt in einer gewissen Weise.
Also das spüre ich auch, nicht nur jetzt im Gespräch, wird es mir bewusst, aber das ist wirklich das, wo ich so viel Danke sage, dass das einfach passiert ist, gell? Dass ich mich geborgen fühle im Leben.
Mhm.
Ich kenne genug Menschen, die das nicht haben. Und das ist jetzt auch mit meiner Arbeit im Haus der Stille, da kommen wir ja dann vielleicht eh hin, wenn man Menschen begleitet, und das ist jetzt eine meiner Hauptaufgaben, und man merkt, dass diese Grundgeborgenheit nie da war oder ganz schwer ins Wanken geraten ist durch Schicksalsschläge oder durch Misshandlungen oder was auch immer, also wo dieses Vertrauen nicht die Basis ist, dein Leben zu leben.
Ja.
Was das bedeutet. Und noch einmal, ich bin einfach unheimlich dankbar, dass ich dieses Vertrauen gelernt habe. Und es ist jetzt wieder diese Verbindung zum Meer.
Mhm.
Ich habe ein bisschen nachgedacht, so dieses, wie unbeschwert ich mich als Kind im Meer bewegt habe. Ich war unheimlich gern unter Wasser, viel getaucht, viele Muscheln heraufgeholt. Die sind teilweise jetzt noch im Keller zu finden.
Mhm.
Und ich habe überhaupt keine Angst gehabt. Ich habe da merkt, es ist eine andere Welt unter Wasser, es wird alles langsamer, es ist ein Wunder, ich kenne mich nicht aus da unten, ich kann mit niemandem reden, ich kann nur beobachten und staunen eigentlich.
Mhm.
Und das habe ich als Kind unheimlich gern stundenlang getan. Und später, wie ich dann eigene Kinder hatte und die dann angefangen haben zu tauchen, habe ich gemerkt, wie meine Angst kommt, dass sie da jetzt hinuntertauchen, kommen sie wieder rauf. Und also diese ganzen Gefühle, wo ich gespürt habe, boah, wo ist denn dieses Vertrauen? Oder, oder traust dich selber noch runtertauchen? Na, das könnte passieren und was weiß ich, ja. Also dieses Grundvertrauen in der Kindheit ist sowas Wertvolles und sowas Schönes.
Mhm.
Und das heißt einfach, wenn ich jetzt an meine Kinder und die Erziehung denke, das auch weiterzugeben, dass das Leben gut ist. Hab Vertrauen, das Leben ist gut.
Mhm.
Das ist, glaube ich, so eine wahnsinns wichtige Botschaft. Vor jeder Steuerung, wo man das Kind irgendwie zurechtweisen sollte oder keine Ahnung, das Grundvertrauen, es ist gut und das Gute ist in dir und das zu fördern, das ist mein Zugang zu den Menschen überhaupt, gell? Und das ist irgendwie dieser Lebensstrom, da komme ich jetzt vielleicht auch zum Haus der Stille. Also ich bin seit einem Jahr jetzt dort als geistliche Leiterin zuständig, nach einem längeren Weg, also habe Theologie studiert und habe dann in der Diözese Graz-Seckau in der Kirche an vielen Orten gewirkt und gearbeitet und bin jetzt dort in diesem geistlichen Zentrum in Kontakt mit ganz vielen Menschen, die einfach mit ihrer Lebensgeschichte da bei uns andocken.
Ja, und das ist ja mit der Grund, warum ich die eingeladen habe, weil das einfach ein ganz spezieller Ort ist, auch für mich. Mhm. Also wir haben da wirklich sehr viele Parallelen. Und dieses Bedürfnis anderen, dieses Urvertrauen, diese Geborgenheit zu vermitteln, dass es gut ist, dieses Leben, das wir da auf der Erde leben. Mhm. Das spüre ich bei dir sehr stark. Und mir wird jetzt nur noch, bevor wir noch mehr über das Haus der Stille reden und was man dort sozusagen an Angebot nutzen kann oder was das Haus der Stille sozusagen an Mehrwert für Menschen liefern kann, würde mich noch interessieren, hast du eine Phase in deinem Leben auch gehabt, wo du dieses Vertrauen selber erst wiederfinden hast müssen? Oder du hast zuerst kurz erwähnt, dieses Muttersein hat sehr viel mit dir gemacht. Würdest du sagen, da gibt's schon aber auch eine Phase oder mehrere Phasen oder irgendwas Spezielles, das mal passiert ist, wo du gemerkt hast, okay, das ist nicht selbstverständlich. Also ich möchte wieder in dieses Vertrauen kommen und daraus auch lernen oder das dann auch weitergeben, hey, es ist möglich, dass man wieder in dieses Vertrauen kommt.
Habe ich mehrfach erlebt. Einerseits war das bei der Geburt meines zweiten Kindes, meiner Tochter. Das war eine schwere Krise. Da habe ich ich war krank bei der Geburt und habe die Geburt als unheimlich schwer und ein bisschen traumatisierend leider erlebt. Und das hat dann lang gebraucht, bis ich, das war so eine kleine Depression danach, bis ich auch wieder mir vorstellen habe können, dass das alles rundherum gut ist, obwohl das Kind ist voll in Ordnung, gut, alles wunderschön gewesen. Aber es war für mich so ein Einschnitt, dass diesen Schmerz, dieses Trauma irgendwie zu verarbeiten. Ja. Und im Grunde hat sich's ausgewirkt, dass wir uns schon mehr Kinder gewünscht haben, aber ich mir das nicht zugetraut habe, dass das noch einmal möglich wird. Und die Heilung war dann eigentlich 4 Jahre später. Eine meiner besten Freundinnen hat ein Kind bekommen und der zweite auch. Das war irgendwie so geballt. Und wie ich dann dieses Kind das erste Mal gesehen habe und in den Händen gehalten habe, da habe ich ganz tief gespürt, das ist mein innigster Wunsch, noch ein Kind zu kriegen. Und dann habe ich den Mut bekommen, dass das möglich ist. Das war der eine Einschnitt. Und das zweite war sicher der Tod meines Vaters, der an einer Krebserkrankung gestorben ist. Und dieses Begleiten zum Tod hin, wenn sozusagen der Lebensfluss zu Ende geht. Es war auch eine unheimlich schöne Erfahrung, weil wir waren einfach bei ihm. Er war dann 2 Monate sozusagen daheim, bevor er daheim gestorben ist. Und es sind ganz viele Menschen gekommen, die sich verabschiedet haben von ihm. Dieses Fertigwerden eines Lebens, gell? Obwohl es viel zu früh war. Das war eine schöne Zeit. Und ein ganz intensiver Moment war eigentlich der Tag seines Sterbens. Wir waren Familie bei ihm und ich habe ihn einmal gefragt, ob er Angst hat vor dem Tod, weil wir haben gewusst, er wird sterben, er hat es auch gewusst. Und er hat gesagt, Angst nicht, aber natürlich bin ich unsicher, was da jetzt kommt. Und er hat dann von einem Fluss geredet und einer Brücke und er weiß, er muss nur mit über die Brücke gehen. Aber über die Brücke muss er noch gehen.
Ja.
Und da habe ich selber gespürt, wie nah ich diesem Moment war, selber mir vorzustellen, wie das wirklich ist im Tod. Also wenn du selber vor diesem Moment stehst, es wird jetzt sein. Und da war ich mit meinem Vater einfach Hand in Hand sozusagen an dieser Brücke. Und das hat mich schon sehr fasziniert, wie er dann gegangen ist, zu wissen, er ist jetzt über diese Brücke und diese Verbundenheit ist geblieben, gell? Also die Brücke ist lebendig, ist da, das ist nicht ein Abschied gewesen, der dann, wo er irgendwo hingeht, sondern für mich ist das ein lebendiger Ort, wo alle Verstorbenen lebend sind. Und da sind wir wieder beim Lebensfluss. Ich glaube, dass der also tiefgründig diese Verbindung, nennen wir es das Göttliche, ja, das uns alle verbindet. Das ist für mich mit diesem Wasser so gut verbindbar. Dieses Grundwasser, ja, das die Erde am Leben hält. Und dahin immer wieder zu stoßen, hilft einfach in diesen Krisen dann zu sagen, es geht weiter. Ja. Und wir haben zu wenig getrauert, muss man ehrlich sagen, weil dieser Abschied so schön war. Und das Begräbnis war wunderschön und alle haben gesagt, sozusagen Trost, mehr Trost geht nicht. Und dann habe ich, glaube ich, 5 Jahre gebraucht, bis ich mir erlaubt habe, dass diese Tränen fließen können. Und dann ist es wirklich, dann hat sich so richtig entladen. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist ein Riesenstein geplumpst, der 5 Jahre in mir gesessen ist als Trauer. Mhm. Aber es ist wieder in Fluss gekommen. Mhm. Und ich habe einen schönen Text auch, wie es viele schöne Texte gibt, wo ich einfach diese Vorstellung, dass wir in einem gemeinsamen Haus leben und mein Vater und alle Verstorbenen im ersten Stock leben und wir können auf und ab gehen, mhm. das hilft mir einfach. Ja.
Ja.
Auch mit anderen lieben Menschen, die inzwischen sehr gute Freunde verloren habe. Mhm. Ich sehe die Verbundenheit.
Mhm. Das sind so schöne Bilder, die du da beschreibst. Und das ist ja das, warum ich die Gespräche so schön finde. Man kann sich vorstellen, es wird wieder gut. Mhm. Da tut sich so viel, das ist.
Ja, und du sprichst ja auch von Regeneration in diesen Dialogen. Und das glaube ich schon, dass am Wasser sieht man es einfach, gell? Es wird wieder klar oder es fließt immer weiter. Mhm. Und das sind auch für mich so Bergerlebnisse oder so, wenn irgendwelche Rinnsale sind oder so, ich werde immer reinsteigen.
Ja, das kenne ich. Ja.
Und wir haben auch den Ingeringsee in der Obersteiermark, da ist mein Mann her. Mhm. Da gab es auch ein Ritual, jedes Kind von uns musste immer im Juni, wenn wir das erste Mal raufgefahren sind, beim Ingeringsee, der sehr kalt ist, da gibt es so eine Zuflussstelle, da hat es 10 Grad. Und die Kinder sind jedes Jahr getaucht worden. Also zumindest die Füße. Wir haben sie oben gehalten und haben sie reingetaucht. Und auf das haben sie sich schon gefreut. Mhm. Und ab kleinem Babyalter wurden die getaucht dort. Das war so eine Initiation, die ja auch mit Taufen zu tun hat. Also die Taufe ist ja nichts anderes als dieses Eintauchen ins Leben.
Ja.
Und ja. In diese Göttlichkeit. Mhm.
Und sie haben sich immer drauf gefreut?
Ja, ich hoffe schon. Also, wir haben halt uns schon so gefreut, dass wir sie wieder tauchen können und es war erfrischend.
Ja.
Wir selber, ich war jetzt gerade vorgestern am Wochenende mit meinem Chor als Abschied auch am Ingeringsee. Mhm. In 9 Jahren höre ich auf mit einem Chor und wir sind zu der Stelle gegangen und haben alle ihre Schuhe ausgezogen und sind dort rein bei 10 Grad.
Wow.
Und sich erfrischt.
Schön. Das heißt, ihr habt ein Abschiedskonzert gehabt. Es war, glaube ich, ein Benefizkonzert, gell?
Genau, in Seckau.
Mhm. Und dann sind alle dorthin. Mhm.
Ja.
Schön. Ja, und du hast jetzt die Taufe erwähnt. Dann machen wir gleich mal die Überleitung zum Haus der Stille.
Ja.
Ja, also das Haus der Stille ist ein Ort, an dem du jetzt die theologische, spirituelle Leitung hast. Ja. Erzähl mal kurz, was ist dir wichtig?
Naja, das Haus der Stille war mir schon als Jugendliche eigentlich wichtig. Ich kannte das Haus immer schon als einen Ort, wo man auftanken kann. Hat auch was mit Wasser zu tun, das Tanken.
Ja. Ja.
Also es ist wie eine Quelle, wo Menschen hinkommen, um einfach ein paar Tage, auch Wochen, manche auch Monate, sich zu regenerieren eigentlich. Ja? Also zu schauen, wo stehe ich gerade im Leben, wo sind meine Ressourcen, wo brauche ich was, wo brauche ich Neuorientierung. Manche brauchen einfach Leichtigkeit, Abstand vom Alltag und einen ganz normalen, also einen Tagesrhythmus, der vorgegeben ist, den wir anbieten als Rahmen jetzt sozusagen, wo du 3-mal am Tag ein Essen hast, 3-mal am Tag die Einladung zu einer halben Stunde in der Kapelle in unterschiedlicher Form, also als Morgenlob, wie man es von früher vielleicht kennt, zu Mittag eine Meditation, die sehr offen ist mit einem Text, mit einer Stilleübung und dann einfach gemeinsamer Stille. Da sitzt man einfach 20 Minuten schweigend in dieser Atemmeditation, in der Vertiefung, in diesem Anknüpfen an der Quelle eben.
Mhm.
Und am Abend halt noch einmal. Ja, und ich bin dorthin gekommen als Nachfolgerin von einem Priester, von einem Paludinerpater, der wieder der Nachfolger vom Gründer Pater Karl Materna war. Also Pater Karl Materna war Franziskaner und hat vor über 45 Jahren dieses Haus übernommen und es zu diesem geistlichen Zentrum aufgebaut, mit vielen anderen gemeinsam. Und was besonders ist, glaube ich, ist, an diesem Ort war man immer der pfarrlichen Struktur Also das ist kein Pfarre, ja, sondern das ist einfach ein anderer Ort, wo man auch kein pfarrliches Angebot braucht und suchen wird, sondern eben anders. Ja? Sehr frei, sehr progressiv, glaube ich, auch so im Denken über Gott, das Göttliche, über den Zusammenhang der Religionen. Wir sind bewusst auch interreligiös, offen, interkonfessionell sowieso. Und du wirst bei uns nicht gefragt, was glaubst du? Sondern du kommst hin und bist einfach Mensch. Und wenn du reden willst, dann kannst du reden. Wenn du über deinen Glauben reden willst, dann findest du dort Möglichkeit, darüber zu reden. Oder du bist einfach nur da. Und das wird halt also von Einzelgästen genutzt, von Gruppen, die sich bei uns einmieten. Und wir haben ein eigenes Hauskursangebot, wo wir uns jetzt gerade ein bisschen fokussieren auf neue Themen.
Genau. Ich finde das so faszinierend an dem Haus der Stille. Also was mich immer schon fasziniert hat, ist diese Offenheit und diese Freiheit, die man wahrnehmen kann. Und aber gleichzeitig der Ausgleich, diese Sicherheit durch diesen Tagesablauf. Man weiß, es ist jemand da, man kann sich drauf verlassen, man kann wieder diese Geborgenheit eigentlich fühlen und in diesem Vertrauen sein, da ist was. Ja. Also da bin ich gut aufgehoben.
Das ist auch interessanterweise ganz oft das, was vielleicht gleich am Anfang kommt von Leuten, die einen Tag da sind oder wenn sie gehen, da ist irgendwas. Also, und man kann einfach andocken. Das ist irgendwas, das muss man auch gar nicht benennen, gell?
Ja.
Das hat für verschiedene Menschen verschiedene Namen oder auch gar keinen Namen oder Bilder. Und wenn es nur die Atmosphäre des Ortes ist, diese Stille, ist das auch ganz viel. Und aus meiner Sicht ist es diese Göttlichkeit, die uns zur Verfügung steht, die einfach ein Angebot ist im Leben. Ist da und wir haben einen wunderschönen Garten der Stille auch rundherum, der von ganz vielen Ehrenamtlichen gepflegt und auch gestaltet, immer wieder neu gestaltet wird. Es ist wirklich so eine Oase eigentlich, gell?
Ja.
Auch das Thema Frieden, das fällt mir zur Oase immer ein. Es ist auch eine Friedensoase. Wir haben viel Friedensarbeit gehabt. Momentan gibt es einmal in der Woche ein Friedensgebet. Das ist unser Fixpunkt am Mittwoch. Und es ist nie unaktuell.
Ja.
Jeden Tag aktueller denn je, um diesen Frieden zu bitten und sich zu verbinden und zu sagen, wir wollen Frieden leben. Egal, was wir glauben, wir wollen Frieden leben, ja.
Ja, das nehme ich im Haus der Stille auch ganz stark wahr. Für mich mit dem Haus auch schon, jetzt kann ich schon fast sagen, Jahrzehnte verbunden. Und du hast die Ehrenamtlichen erwähnt. Also es gibt sehr viele Menschen, die ehrenamtlich mitarbeiten.
Genau.
Und das war auch das, was mich wieder noch näher zu dem Haus gebracht hat, dass ich damals gehört habe, es wären Ehrenamtliche sozusagen als Hüter der Präsenz sozusagen eingeladen, sich also mitzuwirken. Und das hat mir so gut gefallen, weil diese Wertschätzung dafür, dass jemand da ist, das ist genau das, was man spürt im Haus der Stille. Und das fasziniert mich noch immer. Also ich finde das einfach so schön, dieses Sein so wertzuschätzen und wirklich präsent zu sein, da zu sein. Und das darf jeder im Haus der Stille. Es darf jeder da sein, das Haus ist offen und das auf eine friedliche Art und Weise.
Ja.
Und das sind ganz wichtige Punkte. Und was für mich eben auch, und da habe ich auch das Glück, es ist auch ein wichtiger Bildungsauftrag, der im Haus der Stille gelebt wird. Ja. Genau, und da habe ich ja das Glück, mit dir gemeinsam zu gestalten.
Ich bin sehr froh, dass du da jetzt zu uns gestoßen bist.
Ja,
genau.
Weil es ja doch auch darum geht, auch wenn das Haus schon offen ist, es noch viel weiter zu öffnen für Menschen, die genau in dieses Vertrauen wiederkommen wollen. Welche Möglichkeiten haben Menschen, wenn sie ins Haus der Stille
kommen wollen? Also man kann einmal ganz einfach im Internet das Haus der Stille googeln und dann findet man dort ein Kursprogramm, einen Kurskalender. Das sind Dinge, die wir selber mit Referenten anbieten. Also man kann auch als Referent sagen, mein Programm passt dorthin zum Haus der Stille und kann einfach einmal schauen, möchte ich mich dort einmieten? Kann man auch, aber als Gast kann man einfach mal schauen, welche Kurse gibt es dort, was spricht mich an und dann einfach mal ausprobieren. Einfach mal kommen und an einem Kurs teilnehmen. dann lernt man das Haus auch in seinen anderen Funktionen kennen, weil die Gebetszeiten, das Essen und so, das kriegt man ja als Kursteilnehmer ganz normal mit. Man kann überall teilnehmen. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Und das andere ist, wirklich als Einzelgast sich anzumelden, wenn man eine persönliche Auszeit möchte. Da gibt es Möglichkeiten, als zahlender Gast zu kommen für bestimmte Zeit, um eine Begleitung zu bitten. Also das kann man dann sagen, ich hätte gerne Gesprächsbegleitung. Dann versuchen wir das zur Verfügung zu stellen. Oder wenn man länger bleiben möchte, kann man auch als Volontär und Volontärin bei uns sein. Das heißt, ich gebe Arbeitsleistung, dafür kann ich dort leben und wohnen, essen. Ja?
Sein.
Wir haben immer wieder, einfach sein, ja. Wir haben immer wieder junge Leute, die für 2-3 Monate bei uns sind. Da kommt man dann für eine Woche mal so schnuppern, schaut, kann ich das leisten, was da gefordert ist. Also da geht es um Mithilfe in der Küche, da geht es um Zimmer reinigen, da geht es um Mithilfe im Garten, Seminarräume herrichten. Das sind so die Arbeiten, die wir da zu vergeben haben und mit denen wir auch rechnen. Also die sind bei uns hauptamtlich nicht besetzt. Mhm. Darum sind wir auch froh, wenn wir immer 1-2 Volontäre haben, die das abdecken. Und wenn diese Probewoche sozusagen für beide Seiten positiv ist, dann verlängert man und sagt, ich bleibe 1-2 Monate. Und in der Zeit wirst du auch begleitet. Also du bist nicht nur zum Arbeiten hier, sondern du hast das Erlebnis von vielen Menschen, die da täglich aus- und eingehen, und du hast auch Gesprächsbegleitung. Ich in erster Linie jetzt einmal. Und das wollen wir auch ein bisschen ausbauen, dass da einfach mehrere Menschen sind, die begleiten.
Genau.
Ja.
Und wir leben da ja sehr ganzheitliches Konzept, würde ich jetzt mal sagen, so wie du das jetzt beschrieben hast, stellt sie das genauso dar. Trotzdem gibt es natürlich Themenbereiche, die für uns im Haus der Stille besonders wichtig sind.
Ja.
Ja.
Die Stille, also der Titel des Hauses spricht schon einmal dafür, dass es bei uns um Stille geht. Ja? Stille ist ein Fokus. Ja? Und ich glaube, dass man da besonders marktführend vielleicht auch sind. Mhm. Wir sind kein Hotel, wir sind keine Wellness-Oase, sondern wir bieten ganz reduziertes Dasein an. Also wir haben ein Zimmer mit einem Waschbecken, wir haben Duschen momentan noch am Gang. Du reduzierst deinen Standard auch, um zum Wesentlichen zu kommen. Und diese äußere Stille, also dieses Stillwerden der Umgebung, führt halt dann zum inneren Ruhigwerden, was auch immer ein Prozess ist. Also das geht ja überhaupt nicht auf Knopfdruck. Allein wenn man sich vorstellt, man muss das Handy einmal einfach weglegen oder man will es weglegen. Ja. Viele wollen das und schaffen es nicht. Und wir bieten jetzt zum Beispiel jungen Leuten an, wir haben so eine Auszeit Studieren und Arbeiten angeboten. Und ich habe gesagt, bei mir gibt es ein Handy-Hotel.
Ja.
Gibt es ja in Schulen auch manchmal. Und 2 Leute haben mir voller Begeisterung für eine Woche ihr Handy abgegeben. Und haben dann davon erzählt, wie befreiend das war, dass sie gar nicht schauen konnten. Und die waren einfach anders konzentriert auf andere Dinge.
Ja.
Und das ist, glaube ich, etwas, was man einfach anbieten muss, weil man es allein zu Hause nicht schafft, so wie Fasten.
Ja.
Manche fasten in Gruppen, weil sie es allein nicht machen können. Ja?
Mhm.
Und dieses Fasten von äußeren Reizen ist bei uns ein Hauptthema.
Ja.
Ich lege dazu die Achtsamkeit.
Also ja.
Wie komme ich dazu, zu dieser Ruhe? Ganz oft über körperliches Wahrnehmen. Wir haben Kurse für Feldenkreis, wir haben Yoga und wir haben Zen-Meditation als eine Form, die schon sehr lang bei uns im Haus praktiziert wird.
Mhm.
Mit fixen Gruppen und immer wieder Einführungswochenenden, wo man dazukommen kann, wo man einfach angeleitet wird, in diese Stille zu kommen, diese Leere, ja. Und ein dritter Bereich in diesem Stille-Komplex sozusagen ist das Entscheiden. Also wenn es Lebensphasen gibt, wo irgendwelche Entscheidungen anstehen, gibt es ja auch nicht nur Hopp oder Drop, sondern es gibt einen Prozess. Und diesen Prozess zu begleiten, wie komme ich zu einer guten Entscheidung?
Mhm.
Das ist eine Erfahrung, die es im kirchlichen Kontext seit Jahrhunderten gibt. Das nennt man dann Exerzitien, geistliche Übungen. Nach dem heiligen Ignatius von Loyola, der irgendwie im 16. Jahrhundert ein Phänomen an Kenntnissen über Psychologie schon damals hatte, wie Menschen sich von Neigungen, und er nennt es Geister, der Geist der Trostlosigkeit und des Trostes, wie man im Leben geleitet wird von inneren Regungen. Und das kann man ganz gut in der Begleitung eben anleiten, Was führt dich denn mehr zu dieser Entscheidung und was zu anderen? Was spürst du dabei? Wie spürst du diesen Trost? Und überall dort, wo man mehr Leben, mehr Freude spürt, dort soll man folgen, diesem Lebensfluss soll man folgen. Und das machen wir in begleiteten Exerzitien oder stillen Tagen, um Entscheidungen gut zu fällen. Genau, das waren so die ersten drei Themen, also stille Achtsamkeit und Entscheiden. Mhm. Und dann gibt es noch so drei Themen, die ein bisschen aktueller, also so, wo wir immer schauen, was braucht die Welt denn jetzt? Gell? Und ich glaube, die Welt braucht jetzt Dialog, Gespräch, ja. Bindung. Kirchlicher Begriff dafür ist das gemeinsame Gehen, das gemeinsame Entscheiden, nennt sich dann Synodalität, gemeinsamer Weg, Synhodos. Mhm. Und das ist gerade in der Weltkirche hochaktuell. Also wir haben eine große Weltsynode hinter uns von 3 Jahren, wo Papst Franziskus das angeregt hat, mehr aufs Gemeinsame zu schauen. Was wollen wir gemeinsam weiterbringen, auch in der Kirche? Weg von dem Hierarchischen, mehr in die gemeinsame Feier auch, in der Liturgie, gemeinsam verantworten, gemeinsam vorbereiten. Das ist auch etwas, was sich total schön entfaltet, gerade im Haus der Stille. Dadurch, dass wir keinen Priester haben, sind wir als Frauen und Männer gleich verantwortlich, gleichgestellt und gestalten das Feiern auch gemeinsam. Mhm. Also das ist dieser Dialog, die Synodalität. Dann das Zweite ist jetzt aktueller denn je, junge Menschen brauchen Zuversicht.
Ja.
Also dieses von diesem Urvertrauen, wo ich am Anfang geredet habe, das möglichst immer wieder zu schulen, Angebote zu geben, wo man sagt, es ist gut, dass ich da bin, ich brauche nichts leisten, ich brauche mich nicht schön machen, schöner oder genieren oder irgendwie wie ich bin, sondern ich bin gut, ja, ich bin in Ordnung. Wir nennen das Zuversichtskompetenz. Mhm. Also was wir vermitteln wollen ist, du bist kompetent fürs Leben, du darfst zuversichtlich in dieses Leben weitergehen. Da gehört der ganze Bereich Schöpfungsverantwortung, Klima, alles das dazu, was unser Leben in Zukunft möglich macht. Das passt wieder gut zu unseren franziskanischen Wurzeln, wo Schöpfung für Herrn Heiligen Franziskus ganz ein wesentlicher Teil seiner Spiritualität war und auch für alle franziskanischen Gemeinschaften ist. Das versuchen wir jetzt, also wir haben einen eigenen Referenten für Zuversichtskompetenz, einen jungen Mann, den Phil.
Ja.
Der jetzt zum Beispiel Feuerkreise anbietet, wo junge Menschen zusammenkommen können, wo achtsame Kommunikation ein Thema ist, wo jeder zu Wort kommt, wo gemeinsam gesungen wird und auch dieser Ort einfach genützt wird, zu sagen, ich darf da meine Sorgen einmal loslassen und einfach Gutes aufnehmen, gute Schwingungen und in diesem Lebensfluss wieder ein Stück weiter schwimmen. Ja, und das Dritte von diesem nach außen gehen sind Rituale. Da spielt das Wasser auch oft eine Rolle. Mhm. Ja, also zeichenhafte Handlungen, wo man im Leben einfach Übergänge gestaltet, wo man ein Zeichen setzt, dass jetzt ein neuer Abschnitt anfängt. Das fängt an von Taufen oder Willkommensfeiern. Das kann bis zum... Also wir sind jetzt gerade beim Entwickeln und da bist eh du meine Partnerin. Also wo gibt es überall Übergänge im Leben? Zum Beispiel, wenn man in die Pension hineinfließt. Ja? Mhm. Wir wollen im Herbst einen Pensionsretreat anbieten, wo wir auch ganz bewusst mitten in der Woche dann dieses Übergangsritual setzen. Zuerst das Zurückschauen, das Wertschätzen, dann das Ritual und dann das Nachvorschauen, was kommt jetzt? Gleiches Thema ist Trauer, Abschied, wenn man jemanden verloren hat aus der Familie. Es gibt ja bei uns auch einen Platz der Trauer, wo wir wirklich dieses Thema ganz besonders aufgreifen. Oder Trennung, Beziehungstrennung. Überall dort, wo Neuanfänge notwendig sind, da helfen Rituale. Und auf das braucht man gar nicht so. Also ich habe gemerkt, ich habe gedacht, das muss man irgendwie groß aufbauen, den Schwerpunkt. Aber es kommen Menschen und erzählen. Und während sie erzählen, spürst du, da passt ein kleines Zeichen.
Ja.
Und wenn das Zeichen dann im Zweiergespräch eingebaut wird oder ich nehme es auch oft in den Gottesdienst rein, wenn ich dann einfach erfüllt von einer Woche von Gesprächen den Gottesdienst feiere und dann passt vielleicht Steine ablegen oder dann passt irgendwas mit Wasser, sich neu erfrischen, dann nehme ich das in den Gottesdienst rein.
Ja.
Und damit entsteht etwas nach außen, ein Zeichen nach außen, das viele vollziehen und jeder hat es doch irgendwie persönlich anders belegt, gell?
Mhm.
Genau, und da spüre ich einfach das Heilsame. Ja. Und das ist für mich trotzdem, also ich bin kirchlich angestellt, ich bin von der Diözese sozusagen auch bezahlt für diese Arbeit. Da finde ich diese neue Form von Kirche wieder. Also in den Dingen, die wir da tun, im Haus der Stille, öffnet sich für mich das, wo ich auch immer im Fluss dazugehöre, nämlich zu dieser großen Kirche. Mhm. Also ich gehöre da dazu von Anfang an, habe ganz oft überlegt, rauszugehen, weil ich nicht mehr mit kann. Aber ich würde mich vom Lebensfluss abschneiden, weil es ist trotzdem diese große Verbindung, die viele Menschen auch in diesem Bekenntnis, wo dazu zu gehören, wo es gemeinsame Glaubenswurzeln gibt, wo es diese Tiefe des Göttlichen uns verbindet. Also da möchte ich dazugehören. Ja? Mhm. Und da fühle ich auch, dass wir im Haus der Stille einen ganz einen wichtigen Teil erfüllen, diese Kirche nach außen zu öffnen. So wie wenn eine Hand hingehalten wird und ganz viele, die schon lange in der Kirche nichts mehr am Hut haben oder verletzt sind oder so, sagen, da kann ich, ja, da greife ich hin und da bin ich wieder Teil, ohne mich irgendwie verpflichten zu müssen, aber ich kann an diesen Glaubensstrom andocken. Mhm. Und das ist für mich auch so das Besondere dieses Ortes, warum ich mich da so wohlfühle und so am richtigen Platz.
Ja.
Um diese Verbindung herzustellen auch, ja.
Ja, also diese Verbindung und diese zurück zur Essenz.
Genau.
Was ist es wirklich?
Ja.
Ohne Urteile, ohne Wertigkeiten. Da sind wir dann wieder bei dem Sein und bei der Schöpfung. Mhm. Und du hast ein paar Sachen jetzt erwähnt und ich finde bei allen diesen Bereichen ja doch auch diese Naturverbundenheit vom Haus der Stille so wichtig. Mhm. Ja, das merkt man einfach in allen Bereichen. Man, Natur kann man sehen, wie man will. Es ist natürlich die Lage des Hauses, es ist so natürlich, aber da steckt so viel Natur drin und einfach auch der Umgang miteinander, dieses Naturell, das jeder in sich trägt und da dann auch einfach leben darf, wenn er oder sie da ist. Mhm. Und du hast auch so Sachen erwähnt, dass teilweise junge Leute dann sagen, okay, gib jetzt mal mein Handy ab, ich mag jetzt wirklich in die Stille und da hilft diese Natur dann auch. Aber es sind ja nicht nur junge Menschen, es gibt ja auch Menschen, die einfach entweder vor im Arbeitsleben stehen und dann sagen so, und jetzt komme ich einmal und dann sagen, und ich lasse jetzt aber mein Handy weg und wo sind denn die Uhren im Haus? Das ist das Einzige, was ich zwischendurch brauche, dass ich einmal auf die Uhr schaue, ja. Aber diese Außenwelt weglassen. Mhm. Und selbst das ist manchmal, oder selbst das ist im Haus der Stille eigentlich teilweise ohne Uhr möglich, wenn man sich darauf einlässt, auf diesen Fluss, weil ja auch
es gibt Signale,
genau. Und
nach denen sind noch gleich wie vor 40 Jahren, glaube ich. Das ist auch irgendwas, wo man, wenn man hinkommt, nach längerer Zeit sagt, ach, Haus der Stille. Also man kennt dann diese Töne, die lösen auch gleich was aus. Wenn man schon eine gute Zeit erlebt hat. Aber es sagen auch viele, wenn sie zu uns runtergehen, also diesen Zuweg bis zur Eingangstür, man taucht schon in etwas ein.
Ja.
Also man taucht in eine Atmosphäre ein, die diesen Puls schon mal runterfährt und sagt, jetzt bin ich wieder da, jetzt docke ich einfach wieder an. Ja.
Ja, und das eigentlich mit allen Sinnen dann, kann man wirklich sagen. Und es ist so wieder diese Geborgenheit, so wie du gesagt hast, runtergeht, aber gleichzeitig ist es so frei, weil man hat ja so einen schönen Weitblick und das ist natürlich auch oft sehr, sehr hilfreich, wenn man gerade wieder, sagen wir mal, Menschen, die sehr viel Stress haben und dann ergibt sich manchmal so ein Tunnelblick oder wirklich, man kann nicht mehr links oder rechts schauen, sondern braucht eigentlich wirklich Alternativen und die hat man dann sofort.
Ja, und vor allem, also Bewegung braucht man ja zum Stillwerden. Auch wenn das fast der Gegensatz, es klingt wie ein Gegensatz, aber dass man von außen diese Reize los wird oder diese Gedanken, eigentlich sind es die Dinge, die uns innerlich besetzen, da hilft ja Gehen unheimlich gut. Und schauen und achtsam werden. Also bei uns beginnen so stille Tage mit einem Tag, wo du in die Natur geschickt wirst und einfach nur bei einer Blume mal sitzt und einfach nur wahrnimmst. Gell? Das Konzentrieren auf das Einfache und dann entdeckt man, wie vielfältig so eine Blume ist, wie viel da drinnen ist, die Blütenblätter, die Staubgefäße, die Farben, wie sie sich bewegt. Das sind ja lauter Wunder eigentlich.
Ja.
Und denen rennen wir vorbei jeden Tag, aber sie haben so eine starke fokussierende Wirkung. Und dieses von außen nach innen gehen und das Gehen überhaupt, das macht ganz viel auch von dem aus, was bei uns passiert, ja? An Prozessen, an inneren Prozessen. Mhm. Vielleicht sage ich noch diese zwei Wege, diese Themenwege, die wir haben, den Markusweg und den Ermutigungsweg. Das ist auch eine schöne Möglichkeit, uns zu finden.
Ja.
Als Pilger oder als Wanderer einfach für einen Ausflug. Man kann von Heiligenkreuz, von der Kirche zu uns herauf, 1,5 Stunden ungefähr, einen Weg gehen, wo Künstler Stationen gestaltet haben. Da gibt es Begleithefte, wenn man will, oder sich einfach einlassen. Bei der Station steht auch immer was beschrieben. Und man kann auch von uns wieder nach Heiligenkreuz den Ermutigungsweg gehen. Also hinauf heißt der Weg Markusweg, ist am Markus-Evangelium orientiert. Und nach unten heißt der Ermutigungsweg.
Mhm.
Und das ist auch so ein Strom. Ja? Menschen kommen, bleiben kurz bei uns, trinken einen Kaffee, setzen sich in die Kapelle.
Mhm.
Und dann fließt es wieder weiter, sind sie wieder weg. Und für mich so spannend ist, wie viele Menschen in einer Woche aus unterschiedlichsten Gründen in dem Haus andocken.
Ja.
Und wieder weg sind.
Ja.
Bei jedem Essen hast du irgendwie andere Menschen und trotzdem stellt sich das nicht so als Unruhe dar. Manchmal ist das viel, ja.
Mhm.
Aber eigentlich eher doch, alle, die kommen, die tauchen doch in diese Stille ein.
Ja.
Die sind Teil dieser Stille.
Und es ist trotzdem so eine gelebte Vielfalt.
Total.
Kann man sagen. Und das merkt man. Du hast es jetzt gesagt, beim Essen oft, dann kommen alle zusammen, weil die Essenszeiten natürlich immer gleich sind. Und das möchte ich jetzt nur kurz erwähnen, die gute Küche.
Ja, genau.
Es gibt
hat auch mit der Natur
Küche
zu tun.
Ja. Ja.
Erstens seit 1,5 Jahren schon nur vegetarisch.
Mhm.
Und wir haben wunderbare Köchinnen, die das also wirklich alles frisch machen. Und es sind alle begeistert vom Essen. Auch da diese große Dankbarkeit, gell? Und wir beten auch beim Essen zum Mittag und ich merke manchmal, ja, das ist vielleicht für manche fremd oder so, aber es passt einfach dazu. Es passt, dass man Danke sagt für das, was man kriegt, den Köchinnen und auch dem großen Ganzen und dem Göttlichen. Es ist natürlich Teil von dem zu sein, mich zu ernähren von dem, was ich geschenkt bekomme. Wir sind da in einem Kreislauf, ja. Und auch, wie du vorher gesagt hast, Tiere, Pflanzen, das hat in dem Haus immer ganz einen großen Wert gehabt, wie der Garten auch behandelt wird. Gell? Wie man, es ist alles Bio, ist da noch nichts Künstliches aufgetragen. Die Wiese wird reif, lassen wir reif werden, damit sie die Artenvielfalt sozusagen sich fortsetzt. Da wird viel Achtsamkeit auch angewendet. Und ich glaube, das kann man auch spüren, wenn man kommt, dass das alles einen Sinn hat. Oder so einzelne Plätze wie der Färbergarten oder Mutter Erde Hang.
Ja.
Einzelne Menschen, die ein Fleckerl dieses Gartens für sich gestalten und pflegen. Oder unser Labyrinth ist auch so ein Weg nach innen. Es gibt jemanden, der pflegt einfach das Labyrinth und sagt, das ist für ihn wichtig, Ehrenamtlicher.
Mhm.
Und für all diese Menschen sind wir unheimlich dankbar, weil ohne die Menschen wird das Haus so nicht funktionieren, ja.
Ja, durch das ist es auch möglich, dass man das so spürt im Haus, dass keiner irgendwie muss, sondern darf. Also es darf sein. Dieses, weil du erwähnt hast, das Gebet beim Essen, das passiert, das ist da, das ist schön, das ist eine Dankbarkeit, die man spüren kann. Man kann sie einbringen oder man fühlt mit.
Genau.
Und nimmt einfach das einfach dabei an und ist dabei und ist da. Und das ist in vielen Bereichen so. Dass man da.
Das stimmt. Und durch Gespräche, die sich dann ja doch ergeben, gell? Das finde ich auch so schön, da kommt man dann mit unterschiedlichsten Leuten, mit unterschiedlichsten Weltanschauungen irgendwie immer zu diesem verbindenden Grund.
Ja.
Also es gibt kaum Situationen, wo ich rausgehe und denke, da hat sich nichts bewegt zu mir her oder ich hinüber, wo dieses Verbindende nicht zur Sprache kommt.
Mhm.
Und das ist für mich auch die große Hoffnung für alles, was Religionen bewirken sollen. Die sollen ja Frieden bewirken und nicht das Gegenteil. Dass wir diese Grundgemeinsamkeit immer wieder entdecken und einander auch zusprechen, dass wir da zusammengehören.
Ja.
Da war jetzt gerade der Sebastian Peinardat, ein indischer Jesuit, bei uns und hat ein Meditationsseminar angeboten. 50 Personen, das Haus war voll. Großer Lehrer und der hat auch von diesem göttlichen Verbindenden geredet, hat gesagt, wir brauchen die Namen, wir brauchen die unterschiedlichen Bilder für Gott, Götter. Aber im Tiefen sind die alle verbunden.
Ja.
Und in der Meditation kann ich dort andocken und das verbindet uns als Menschen einfach.
Ja. Also die Verbindung und die Regeneration, das ist stark wahrnehmbar. an dem Ort. Mhm. Du hast die Stille. Und da habe ich jetzt nur eine Frage, du hast es eh vorher erwähnt. Das Feiern. Ja. Das empfinde ich ja immer als besonders wichtig. Man geht in die Stille, man ist achtsam. Aus welchem Grund auch immer man in das Haus der Stille kommt. Man hat vielleicht was geschafft und es sind oft so kleine Dinge, über die man sich freuen kann. Eine Entscheidung, ein Ritual, das man in den Alltag einbauen will oder kann und sich angeeignet hat. Wie wird gefeiert im Haus der Stille? Weil das braucht es ja ganz stark. Also gerade feiern hat so eine Symbolik von, ich habe wieder was geschafft. Mhm. Oder, und wenn ich nur feiere, dass ich da bin, nur jetzt unter Anführungszeichen, wenn ich feiere, dass ich da bin, wie kann man da mitfeiern? Oder was ist das Feiern im Haus der Stille?
Also wir haben jeden Sonntag eine größere Wortgottesfeier. Das ist eine Liturgie oder ein, wie soll man das noch allgemeiner benennen? Wir feiern einfach das Leben, aber immer konzentriert auch auf biblische Worte, die Lesungen, die man im katholischen Kontext, da gibt es eine Leseordnung, wir orientieren uns daran. Also wir haben ganz normalen Sonntagsgottesdienst, aber man darf sich nicht so vorstellen wie eine Eucharistiefeier in einer Pfarre mit einem fixen Ablauf, sondern wir versuchen uns vorher auch zu zweit, zu dritt, zu viert Gedanken über dieses Wort zu machen, über diese Lesungen und aus dem dann einen Gottesdienst zu entwickeln, der einfach unterschiedliche Elemente hat. Meistens ist es so ein Stillwerden am Anfang, das kann eine Atemübung sein, das kann eine Körperübung sein, das kann ein Lied sein, das in diese Stille führt. Und dann nähern wir uns diesem Thema des Gottesdienstes, ja. Zum Beispiel, also ich habe jetzt gerade vorbereitet, das ist zwar für einen anderen Kontext, aber es passt, es ist eine ähnliche Form, ein Gottesdienst, der heißt Im Fluss.
Ja? Super.
Weil die Lesung aus Jesaja von diesem mütterlichen Fluss, nämlich interessanterweise die Milch, die aus der Brust strömt und nährt und tröstet, also das ist ein Bild für Gott, dass das Alte Testament anwendet. Und von diesem Bild aus haben wir uns inspirieren lassen, nehmen dann Lieder, die da dazu passen, die mit Wasser zu tun haben oder mit Fließen. Und es kann passieren, dass man dann dort in der Kirche auch was malt oder dass man miteinander zu zweit oder zu dritt etwas austauscht, bespricht. Also wir sind da total frei in der Form, wie wir miteinander Liturgie feiern.
Ja. Oder tanzt.
Oder tanzt, natürlich. Tanzen ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Es gibt auch regelmäßige Tanzabende jeden Monat. Also Bewegung, ja, Körperlichkeit. Symbole wie Licht, Wasser, Stein, also alles, was man so spüren kann, dass man es in die Hand nimmt, dass man das ablegt. Ich habe zum Beispiel in Erinnerung einen Gottesdienst, das war in der Fastenzeit, wo wir mit Steinen meditiert haben und alles Versteinerte in uns sozusagen in diesem Stein festgehalten und gespürt haben. Und ich habe dann nur eingeladen, wenn es jetzt passt und wenn Zeit dafür ist und wenn du möchtest, dann roll diesen Stein von dir weg.
Ja.
Und ich bin so in der ersten Reihe, also wir knien da auch mit so Gebetsschemeln oder sitzen auf Sesseln und so, bin da in der ersten Reihe gewesen, plötzlich fängt von hinten, das ist wie ein Gewitter gewesen, von hinten, wumm, wumm, sind große Steine an mir vorbei in die Mitte gerollt. Das war so spürbar, dieses Ablegen und dieses, jetzt lege diesen Stein weg und ich bin befreit. Ja. Das war total schön. Also solche Dinge bauen wir einfach ein. Ja.
Ja.
Und das ist Feiern. Also im Grunde ist es das geheilt wieder rausgehen. Also meine Freude hinbringen, meine Trauer hinbringen, das Schwere verwandeln lassen. Und das tut man als Einzelner, so wie man sich gerade fühlt an dem Tag, bringt man ja Dinge mit. Und wir versuchen es als Gemeinschaft, als Gruppe, die sich da jedes Mal neu versammelt, auch mitzutragen, was andere an Schwerem tragen. Also es gibt auch dieses Beten füreinander, wo wir den Raum öffnen und einfach nur einladen, Namen zu nennen, die jetzt unsere Gedanken brauchen oder unsere Bitten. Und dann kann sein, dass 3 Minuten einfach so einzelne Namen daherkommen.
Ja.
Zwischen singen wir was, um das irgendwie einzubetten. Und das geht tief. Mhm. Alle diese Namen, die sind dann mitgetragen in dem Feiern.
Ja.
Genau.
Hat das nämlich mitgeheilt, wieder rausgehen sozusagen aus dem, dass es feiern,
ja,
dass das als Feiern gesehen wird, weil wir haben ja oft Assoziationen, wie Feiern sein soll.
Ja, es gibt natürlich auch das andere, gell? Wir haben jetzt eine Firma gefeiert.
Ja.
Das ist fulminant, wunderschön, lebendig. Mhm. Da gibt es dann auch die entsprechende Musik. Also es ist nicht nur Schweigen bei uns angesagt, sondern da möchte ich den Sebastian erwähnen, Sebastian und Phil sind sozusagen unsere zwei Referenten, die sich für die jüngere Generation engagieren.
Mhm.
Sebastian hat eine Firmenvorbereitung bei uns ins Haus geholt. Und wir haben ein wunderschönes Firmenfest gefeiert. Und da gibt es dann auch gemeinsam mit der Küche die Möglichkeit, wirklich wunderschön und gut und lang und ausgiebig auch lauter zu feiern bei uns.
Mhm.
Also wir versuchen die Zeiten dann so zu deklarieren, dass man klar ist, dann ist nicht gleichzeitig irgendein Schweigekurs, wenn Firmung ist, sondern dann ist Firmung.
Ja.
Und dann wird auf der Weide draußen im Stroh herumgewalkt oder so. Die Jugendlichen haben sich ja total verausgabt dort an diesem Sonntag. Es war wunderbar, wie sie sich wohlgefühlt haben.
Genau.
Genau, und das ist auch Feiern bei uns. Ja.
Ja.
Genau.
Ja, also da haben wir von der Vielfalt des Haus der Stille jetzt schon einiges angesprochen.
Ja.
Und das ist schön. Also das fühlt sich für mich gerade sehr rund an und dieses und dass es sehr im Fluss ist.
Ja, das eh. Vielleicht muss man noch erwähnen, wir verändern uns auch in den nächsten Jahren. Wir müssen einmal das Haus sanieren. Es ist jetzt seit 45 Jahren immer das Notwendigste gemacht worden, aber es gehört einfach einmal generalsaniert. Wir werden ab Herbst 2026 einmal umbauen und schauen, dass dieses Haus noch möglichst lang genau diese Funktionen erfüllen kann.
Mhm.
Und da sind wir jetzt natürlich drauf und dran, Geld aufzustellen, Großspender zu suchen, die das unterstützen wollen. Viele Menschen sagen auch, sie würden gerne den Kirchenbeitrag uns direkt geben, weil ihnen dieses Konzept gut gefällt.
Ja.
Und da sage ich dann, das ist momentan meine Antwort, nachdem uns die katholische Kirche Steiermark sehr großzügig unterstützt, obwohl wir ein privater Verein sind, also wir gehören nicht der Kirche, wir sind ein privater Trägerverein, aber die Kirche steht total hinter diesem Projekt, gibt uns jetzt eine Vorfinanzierung für den Bau und auch einen tollen Zuschuss. Also dieses Geld, das man dieser Kirche nach wie vor als Kirchenbeitrag zahlt, kommt schon auch bei uns an.
Ja.
Und darum fühlen wir uns da auch gut mitgetragen und hoffen natürlich, dass viele das unterstützen wollen, auch durch Sachspenden, die wir dann in der Bauzeit brauchen. Also da müssen wir gerade anfangen, die Kreativität anzukurbeln, was wir da alles in Bewegung setzen können, dass dieser Bau gelingt.
Mhm.
Wir müssen ihn machen, es ist es wird kein Hotel draus, sondern es bleibt dieses Haus der Stille, es bleibt schlicht und reduziert. Aber es gehört einfach saniert.
Ja.
Genau.
Ja, das alles zusammen ist dieses Öffnen in eine neue Richtung.
Ja.
Und auch eine Wertschätzung, dass das erhalten bleibt.
Auf jeden Fall, ja.
Da schon an Pionierarbeit geleistet wurde oder an Neuem eigentlich ins Leben gerufen wurde.
Ja.
Und dass das auch weiter leben darf.
Genau.
Ja.
Das ist unser Wunsch und es sind so viele, die das wollen. Darum sind wir eigentlich alle zuversichtlich. Wir haben einen neuen Obmann auch und der Bernhard Bossert, der sagt immer, wir sind geführt.
Ja.
Wir erleben uns total als geführt und eigentlich passt es dann wieder zum Strom.
Ja.
In diesem Strom einfach Vertrauen haben, dass es in die gute Richtung fließt. Ja?
Mhm.
Und dass möglichst viele da auch ihre kleinen Bäche da dazu andocken können und mitfließen. Ja.
Ja, weil Führung hat ja viel mit Intuition zu tun und da braucht man dann auch wieder dieses Vertrauen und die Stille, dass man lernt, wieder in sich zu gehen und einfach auf die innere Stimme zu hören und zu sagen, ah, das sind meine Antworten und dabei unterstützt das Haus der Stille sehr stark, meiner Meinung nach. Ja.
Sagen viele, die dann wieder weggehen und kommen auch gerne wieder.
Ja.
Und einfach immer wieder, es ist ja gut, dass man sozusagen weiß, wo man seine Quellen hat.
Ja.
Und wo man wieder Wasser kriegen kann, gell?
Ja.
Und man weiß, ich kann dorthin gehen, einmal im Jahr oder einmal in 4 Jahren oder 5 Jahren, ist es gut. Ja? Und das nutzen viele so. Ja.
Und seine Quellen der Regeneration. Da schließt jetzt schon wieder Kreis. Ja, aber wirklich.
Ja.
Und danke auch für deine persönliche Geschichte. Es ist auch so eine Quelle der Regeneration, wenn man hört, okay, das ist, so kann jemand sein Leben leben und ja, das, so ist es.
Du lebst in einem riesengroßen Vertrauen.
Ja. Ja, genau.
Und an dem möchte ich auch teilhaben lassen.
Ja.
Weil viele nicht haben, aber ich glaube, wer Vertrauen hat, möge es teilen, damit es in der Welt insgesamt mehr wird.
Ja. Ja. Danke dafür.
Ja, bitte gerne. Danke für das Gespräch.
Das war eine Folge Wasserdialoge. Im Auftrag vom Bildungsverein Raum des Moments. Business Solutions for Integral Life Work mit Ines Ehrbar und Gästen.